Niki.
Mit dem ganzen Equipment besuche ich dich, weil ich bin eh in der Stadt, habe hier ein Theatertreffen und von daher habe ich mir gedacht, naja, wenn ich schon nach Wien fahre in meine alte Wahlheimat, dann bringe ich auf jeden Fall dem Niki noch sein Mikrofon mit und dann können wir doch hier direkt auch nochmal was aufnehmen.
Wunderbar, und da sitzen wir in diesem Binnenland, das früher mal Zugang zum Meer hatte, und werden uns über Kreuzfahrten unterhalten.
Weißt du, dass ich da gerade noch dran gedacht habe, dass Österreicher eine Marine hatte, aber gar kein Meer?
Na, wir hatten schon ein Meer, das österreich-ungarische Weltreich war ja doch sehr groß, zumindest formulieren wir das heute so. Und am Praterstern in Wien kannst du sogar ein Denkmal für den einzigen österreichischen Seehelden sehen, den Herrn Admiral Tegetthoff, der eine Seeschlacht in Deutschland gewonnen hat. Er hat nämlich die Blockade des Gagerath der Dänen gegen die Preußen aufgelöst.
Und schon geht's wieder los mit den tollen Infos von dir, du kleines Lexikon. Unser heutiges Thema: Lasst uns mal schauen, was hinter diesen Türen passiert, wo Stuff draufsteht. Und da ist das Leben der Crew doch sicherlich auch ein Thema wert.
Ich glaube, das ist absolut ein Thema wert. Man sollte aber vorausschicken, dass wir einfach einmal ganz neutral das erklären wollen, was der Gast nicht sieht.
Genau. Ich habe im ersten Podcast mit Hagen schon darüber gesprochen, dass man als Neuling auf einem Schiff sich ständig verläuft. Es sieht einfach auch hinter diesen Türen komplett anders aus als in der Welt der Gäste.
Egal wie groß, wie klein das Schiff ist, die ersten 2 Tage musst du deinen Arbeitsweg auswendig lernen. Du musst da wirklich überlegen, wie mache ich das in der Früh, dass ich so schnell wie möglich dort bin, wo ich gebraucht werde, weil du biegst garantiert 3-mal falsch ab, nimmst 2 falsche Stiegenhäuser und stehst dann irgendwo, wo du noch nie warst.
Ja, und manchmal auch sehr überraschend. Da steht man plötzlich vor einer Tür und schaut dann raus und denkt sich, ach, hier geht's aufs Vorderdeck. Man versucht, sich den Weg zu merken und kommt nicht wieder da an, wo man eigentlich hin will.
Normalerweise, wenn du als Mannschaft auf ein Schiff neu kommst, dann hast du ja gleich diese gewissen Sicherheitstrainings ohne Ende. Und dabei lernst du auch den kürzesten Fluchtweg von deiner Kabine, den kürzesten Fluchtweg von deinem Arbeitsort zu den Sammelstationen und auch einen alternativen Weg. Aber was sie dir nie beibringen, ist der kürzeste Weg von deiner Kabine zur Arbeit. Ja, und du fragst dich erst einmal durch, du kannst gleich deine Sprachkenntnisse testen, weil in dem Moment, wo du aus dem Passagierbereich draußen bist, gibt es sowieso nur noch Englisch, aber man findet den Weg nach einiger Zeit.
Die Crew, wie lebt sie? Was tut sie und wie kommt sie mit dem ganzen Schiffsleben klar? Fangen wir doch mal einfach in den Kabinen an. Die Crewquartiere, die stellt man sich wahrscheinlich anders vor, als sie tatsächlich sind.
Es gibt immer noch Schiffe, die haben 4 Stockbetten in einer Kabine. Und wenn das so ist, dann teilen sich 2 Kabinen mit 8 Leuten ein Badezimmer. Das liegt dann zwischen den beiden Kabinen. Und jede Kabine hat natürlich einen Zugang. Und wenn man das Bad dann benutzt, dann schließt man von innen beide Türen ab, damit jeder weiß, da ist jetzt besetzt. Und dann vergisst man ganz oft, die andere Seite auch aufzuschließen.
Was zu Katastrophen führen kann, wenn der auf der anderen Seite nicht viel Zeit hat, nur schnell zur Kabine läuft, um das Notwendigste des Tages zu erledigen, hineinstürzen will, ins Badezimmer die Tür aufreißt und plötzlich merkt, ich kann da nicht rein, um Gottes Willen. Das hat schon oft zu kleineren Katastrophen geführt.
Das ist etwas, was man, wenn man als Crew-Neuling irgendwo hinkommt, ganz oft vergisst und man sich auch oft Schelte einfängt.
Ich bin ja seit 30 Jahren in dem Geschäft, das war in den 90er Jahren, da hatten wir noch ein Gemeinschaftsbad, da gab es keine Badezimmer bei den Kabinen, es waren 4 bis 8 Leute in einer Kabine und dann gab es im Mittelgang, also innen gelegen, gab es Gemeinschaftsduschen, 10 Duschen in einer Batterie, 5 Toiletten in einer Batterie. Dann kam die nächste Evolution, das sind diese Badezimmer zwischen den Kabinen, von denen du gerade gesprochen hast. Heute wird auf den meisten Schiffen werden maximal 4 Bettkabinen gebaut und die haben dann auch ein eigenes Bad. Aber natürlich wird es dauern, bis die alten Schiffe nachgerüstet oder geändert werden. Das ist baulich nicht so einfach möglich. Aber man hat schon bemerkt in den letzten 15, 20 Jahren, dass man sich eigentlich um 2 Gäste kümmern muss, nämlich um den externen Gast, das ist der zahlt, und den internen Gast, das ist der dafür sorgt, dass der externe Gast sich wohlfühlt. Das haben auch viele Schifffahrtslinien verstanden und machen die Crewkabinen mittlerweile um einiges komfortabler als zu meinen Anfangszeiten.
Das ist auch gut so. Allerdings fahren diese anderen Schiffe noch und man hat mit dem noch zu tun. Ne?
Ja, die Schiffe fahren noch, die Schiffe sind ja auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Bei solchen Dingen, was die Mannschaft betrifft, ist es ungeheuer schwer nachzurüsten, aber manche Kreuzfahrtlinien geben sich auch da Mühe.
Bei den asiatischen Mitarbeitern ist es ja auch oft so, dass die in Schichten arbeiten. Da kann es schon sein, dass du in so einem 4-Stock-Bettzimmer 8 Leute hast, die dann halt zu den unterschiedlichen Zeiten die Betten belegen, sodass die immer warm bleiben.
Das darf offiziell nicht mehr passieren, sollte es nicht mehr geben. Ist leider bei einigen Schifffahrtslinien noch Usus, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Es gibt ja die sogenannte International Transport Federation, das ist die Gewerkschaft, in der alle Mannschaftsmitglieder auf Schiffen Zwangsmitglieder sind und die Reedereien müssen die Beiträge dort zahlen. Und diese ITF war lange ein bisschen zahnlos, kriegt mehr und mehr Kraft und die kümmert sich da schon sehr gut darum, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Was aber sein kann, ist, dass von den 4 Leuten 4 Leute unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Das heißt, du liegst in deinem Bett, hast deinen Vorhang zu, jedes Bett hat einen eigenen Vorhang, hast einen Vorhang zu und schläfst gerade schön fein süß und der Kollege von der Nachtschicht kommt nach Hause und zieht sich die Schuhe zu laut aus und du wachst auf. Also angenehm ist es, angenehm ist anders.
Sagen wir mal so, viele Crewmember leben in 2er-Kabinen ohne Fenster, beziehungsweise ohne Bullauge. Manche malen sich dann auch gerne ein Bullauge auf die Wand, dass man ein bisschen das Gefühl hat, man kann rausschauen.
Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert mit den Innenkabinen. Meine erste Kreuzfahrt in meinem Leben, wo ich gearbeitet habe, war eine Mitsommernachtskreuzfahrt ans Nordkap hinauf. Und es war so gut, eine Innenkabine zu haben, wo kein Licht hineinkommt, wo ich dann auch untertags gut schlafen konnte. Und ja, ich habe mir auch so ein kleines Foto von meiner Heimat aufgehängt und dann habe ich einen Rahmen herumgezeichnet, dass das ausschaut wie ein Fenster. Aber grundsätzlich habe ich sehr geliebt, dass ich vollkommen finster war, Licht aus und es war Nacht.
Ja, ich mag das ja, wenn das Wasser gegen die Bullaugen klatscht. Das finde ich toll. Also da guckt man dann wie Waschmaschine. Da schaust du dann, bevor du einschläfst, schaust du raus und siehst immer wieder, wie es hochschwappt. Das gefällt mir persönlich ganz gut.
Ja, Menschen wie wir schätzen das sehr, aber es gibt auch Leute, die dieses Wasser am Bullauge beängstigend empfinden.
Naja, wenn die Offiziere von der Brücke kommen und sagen, wir kriegen schlecht Wetter, mach doch bitte mal das Bullauge zu, dann wird das von innen verriegelt, ne, mit diesen ganz bestimmten Schrauben, dass es wirklich richtig fest zu ist. Das macht dann auch manchmal ein mulmiges Gefühl, weil wenn denn wirklich so eine Welle, eine große Welle dagegen klatscht, das ist ein unfassbares Geräusch. Also das kommt so aus dem Nichts und macht einen Riesenalarm, aber letztendlich finde ich es toll.
Ja, man muss sich mal vorstellen, was ein Bullauge ist. Ein Bullauge ist eigentlich ein Loch im Schiff, das mit Glas zugemacht ist. Und dieses Glas ist zentimeterdick, das ist also wirklich sehr sicher. Aber wenn ein Sturm ist, dann kann es ja immer noch passieren, dass vielleicht ein Gegenstand gegen dieses Bullauge schlägt von außen. Und deshalb gibt es innen noch eine zusätzliche Stahlklappe, die dann zugemacht wird und das Ganze noch einmal ganz dicht versiegelt. Das wird bei Schlechtwetter, kommen dann immer die Offiziere durch oder die Matrosen und machen diese Sturmschotten zu und dann ist finster, egal ob innen oder außen.
Da hast du recht. Wenig Platz hat man auch in den neuen Schiffen in so einer Crewkabine auf jeden Fall. Das bleibt, glaube ich, gleich. Man wohnt mit Kollegen auf engstem Raum, 24/7, über Monate, eine lange Zeit, die man dann gemeinsam verbringt. Ich sage ja immer, entweder du liebst es oder du lässt es. Es gibt kaum was dazwischen. Es gibt Crewmitglieder, die kommen an Bord und sagen, ja, ich habe Lust darauf, finde ich toll. Und dann leben sie dieses Bordleben und steigen nach einem Vertrag wieder aus, weil sie sagen, das ist nichts für mich. Und andere sagen, es ist toll. So was dazwischen gibt es selten.
Ich glaube, mir hat das sehr geholfen, dass ich Pfadfinder war vorher und Zeltlager gewohnt war und auch in Gemeinschaft leben ganz gut gewohnt war. Man muss sich vorstellen, in dieser Kabine, das Einzige, was dein persönlicher Space ist, ist dein Bett. Dein Bett, das du durch einen kleinen Vorhang abgrenzen kannst und da kannst du dann die Fotos deiner Familie aufhängen und sonst was. Aber im Rest der Kabine, der ist für alle da. Und da gibt es also meistens einen kleinen Schreibtisch, wobei ich habe schon lange niemanden mehr dort schreiben gesehen. Da stehen mittlerweile die Playstations und die Schminkutensilien der Damen. Dann gibt es ein paar Fächer, wo du was verstauen kannst. Da sind noch Schlingerbretter davor. Und im Badezimmer musst du auch immer schauen, dass dein Zeug zusammengeräumt ist, weil ihr seid 2 bis 4 Leute, die sich das Badezimmer teilen. Aber wie gesagt, ich bin damit gut zurechtgekommen und entweder man liebt's oder man macht's nicht mehr.
Ganz genau. Und das, was jedes Crewmitglied liebt, die haben alle die gleiche Sammelleidenschaft. Sie sammeln nämlich
Kühlschrankmagneten.
Ganz genau, Kühlschrankmagnete. Und das hat den Hintergrund, du kannst an Schiffswände, die sind ja aus Stahl, kannst du ja keine Löcher bohren, du kannst da keinen Nagel reinhämmern oder sowas.
Ja, du kannst schon, aber du kriegst da deine Verwarnung, meistens schriftlich. Du darfst also, grundsätzlich darfst du keine Nägel einschlagen und deswegen helfen die Magnete, aber die haben noch einen anderen Hintergrund. Du hast ja nicht unbeschränkt Platz für Souvenirs in deinem Gepäck. Das heißt, du musst dir ganz genau überlegen, wo du mal was Größeres kaufst, aber du willst ja immer an deine Schiffszeit zurückerinnert werden und dann nimmst du halt in jedem Hinz- und Kunzhafen einen Kühlschrankmagnet mit und ich glaube, ich würde mich nicht mehr daran erinnern, dass ich in Cartagena war, wenn ich nicht den Kühlschrankmagneten noch hätte. Und so auf so einem 4- oder 6-Monats-Vertrag nimmt man sich nur 1, 2 größere Souvenirs mit. Weil meistens muss man ja von weit her nach Hause fliegen und hat nur beschränktes Gepäck. Anders verhält sich's da, wenn man einen Vertrag hat, wo man weiß, ich steige in Europa aus und ich werde mit dem Auto nach Hause fahren oder mit dem Bus. Dann schaut's oft so aus, wenn das Schiff in Hamburg ankommt, dass kurz nach Ausschiffung der Mannschaft die Wasserlinie des Schiffes 10 Zentimeter niedriger ist.
Und da stehen immer die kleinen Busse vor den Schiffen. Und man weiß ganz genau, da hat jemand wieder richtig schönes Mobiliar mitgebracht aus Indonesien oder anderen fernen Ländern.
Ganz genau, so sieht's aus.
Was ich bei den Magneten immer ganz gut fand, ich habe mir ganz viele Haken auch gekauft. An diese Haken kann man auch Mäntel aufhängen, sonst rutschen die immer runter. Ne? Du musst schon einen guten haben, sonst kannst du zugucken, wie der weiter runterrutscht. Oder du machst Doppelmagneten, dass der mehr unterstützt wird.
Das Erste, was ich eingesteckt habe, wenn ich wusste, ich gehe wieder aufs Schiff, waren Magnethaken.
Du musst ja auch wieder alles mitnehmen, auch wenn du weißt, du kommst zurück auf dieses Schiff. Du musst alles mitnehmen. Du kannst nicht einfach sagen, ich lasse das jetzt einfach hier, ich komme ja wieder. Das wollen die nicht.
Ja, einerseits wollen sie es nicht, andererseits gibt es genug Leute, die das tun. Aber du kannst dich erinnern, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die hat auf dem Schiff mehr oder weniger gelebt. Und als dort Corona kam, musste sie schnell aussteigen, hat ihre Sachen auf diesem Schiff gelassen und dann ist sie... Das Schiff ist in Gran Canaria gestanden. Sie ist nicht mehr zu dem Schiff hingekommen und sie konnte 2 Jahre lang nicht an ihre Sachen ran und die auch nicht heimbringen. Und dann war das Schiff in der Werft und dann war natürlich die Hälfte weg, weil da wird jede Kabine geöffnet, da sind hunderte Arbeiter drinnen. Deswegen, man sollte alles mit heimnehmen. Und zu deiner Geschichte mit den Haken. Haken fehlen nicht nur in Mannschaftskabinen, die fehlen auf so vielen Schiffen auch in den Passagierkabinen. Und warum man da nicht dran denkt, dass man an jede Tür innen zumindest 2 Haken für einen Mantel oder für einen Schirm gibt. Weil wenn man nach einem Ausflug womöglich nass zurückkommt, will man das aufhängen und nicht in den Kleiderkasten hineinhängen. Und hat man dann auf vielen Schiffen nachträglich Haken angebracht. Aber ich kann mich erinnern, auf einem Schiff, wo ich gearbeitet habe, habe ich den Leuten dann immer Magnethaken zur Verfügung gestellt.
Ist auf jeden Fall auch für Gäste eine gute Idee, die mit einzustecken.
Absolut.
Ja, wie sieht so eine Kabine noch aus? Also auch das ist natürlich etwas, was nicht wirklich erlaubt ist. Aber um die Kabine ein bisschen hübscher zu machen, dann nehmen sich ja viele auch Lichterketten mit.
Ja, also grundsätzlich darf man in der Kabine nichts anstecken an eine Steckdose, was man nicht vorher mit dem Ingenieur besprochen hat.
Ganz genau.
Da geht es auch um Föhns, da geht es um Tauchsieder etc. Denn das, was wir am Schiff am meisten fürchten, ist Feuer und Brand. Und da muss wirklich der Sicherheit Genüge getan werden. Aber mittlerweile gibt es Lichterketten, die mit Batterien funktionieren. Und das ist derzeit der große Hit. Also wenn ich auf meinem Schiff derzeit im Mannschaftsbereich runtergehe, gerade vor Weihnachten, da blinkt es an jeder Türe. Jeder versucht, sich so ein bisschen heimelig zu machen. Und das schaut ganz nett aus.
Dafür haben wir ja diese fast gefürchteten Cabin-Checks. 1 bis 2-mal im Monat gibt es die. Meistens sind sie unangemeldet, manchmal sind sie auch mit Voranmeldung. Da steht dann am schwarzen Brett, die und die Area von den Crewkabinen werden gecheckt. Das heißt, es geht jemand von der Brücke, jemand vom Housekeeping mit rein. Meistens sind es drei Departments. Weißt du, welches das dritte ist? Ich habe es vergessen.
Das ist also immer Nautic Housekeeping und dann der Abteilungsleiter dieser Abteilung, die gerade durchgecheckt wird. Und normalerweise bei den Cabin Checks muss jetzt auch einer der Bewohner dieser Kabine mit dabei sein. Der kriegt dann auch gleich die Mängelliste vorgelegt. Aber die Cabin Checks, die haben mich auch immer wahnsinnig geärgert, weil da musstest du ungeheuer aufräumen etc., bis ich draufgekommen bin, wenn ich generell Ordnung halte und mich an die Regeln halte, dann muss ich da nicht mehr Effort hineinstecken, nicht mehr Anstrengung hineinstecken. Aber worum geht es bei den Cabin Checks? Hauptsächlich darum, dass keine Nahrungsmittel in der Kabine offen gelagert sind, dass keine Stromverbraucher angesteckt sind, die zu kräftig sind, dass eine gewisse grundsätzliche, grundlegende Ordnung ist. Und man schaut als Department Head auch in das Badezimmer rein. Wenn vier Leute in einem kleinen Badezimmer duschen, ist das mit der Belüftung wahnsinnig schwierig. Und da schaut man, ist da schon Schimmel entstanden, können wir da was dagegen tun? Also es geht hier auch um Maintenance, um Erhaltung, um darum, den Lebensraum der Mannschaft angenehm zu halten.
Man checkt auch nochmal, ob die Abflüsse sauber sind und auch nicht verstopft sind. Und es gibt natürlich auch ein großes Thema Drogen. Wenn ein Crewmitglied erwischt wird, dass es Drogen konsumiert oder auch Drogen an Bord hat, kann es am nächsten Hafen seine Koffer packen und auf eigene Kosten nach Hause fahren. Und das kann zuweilen sehr teuer werden.
Also für Drogen gibt es eine Nulltoleranz. Und ob das weiche oder harte Drogen sind, ist vollkommen egal. Das hat zu einem großen Teil damit zu tun, wir haben über viele, viele Jahrhunderte gelernt, was für Grenzen es beim Alkoholkonsum gibt, dass man noch normal handeln kann. Da gibt es auch Vorschriften. Bei Drogen kennt man diese Grenzen nicht so genau. Und auf einem Schiff hat jedes Mannschaftsmitglied auch eine Rolle für die Sicherheit des Schiffes und für die Sicherheit der Gäste und der anderen und damit eine Verantwortung. Und deswegen sind Drogen ein absolutes No-Go an Bord. Wobei bei den Cabin Checks Drogen, wenn wir die finden wollen, dann bitten wir normalerweise die Behörden von Land, dass sie auch mit Hunden kommen. Man lädt die ein. Aber wenn man den Verdacht hat, dass jemand Drogen konsumieren könnte, dann werden die Beamten eingeladen, an Bord zu kommen.
Es gibt strenge Regeln und die müssen auf so einem Schiff eingehalten werden, sonst droht ja das totale Chaos. Genauso, wenn sich jemand prügelt und dann steigt der auch aus. Und zwar steigen beide aus, egal wer angefangen hat.
Grundsätzlich stimmt das, wie du sagst. Beide gehen, weil jeder, der bereit ist, die Hand zu heben gegen einen anderen, hat in einer Gemeinschaft an Bord nichts zu suchen. Ich möchte auf meinem Schiff Ruhe haben. Wir haben genug zu tun mit den Gästen, dass wir uns nicht um Befindlichkeiten der Mannschaft auch noch zu kümmern haben. Und auch die Mannschaft soll sich auf ihre Gäste konzentrieren und nicht auf die persönlichen Dinge. Und meistens geht es dabei ja um Nebbich. Da geht es darum, dass zwei dieselbe Dame charmant finden oder dass der eine der Meinung ist, er wird unfair behandelt und muss weniger arbeiten oder mehr arbeiten als der andere etc. Also es sind ja Kleinigkeiten und dafür haben wir an Bord eines Schiffes wirklich keine Zeit.
Niki, das nehme ich mal als Schlusswort. Wir haben ein bisschen erfahren, wie die Crew lebt, hinter den Türen, wo Stuff draufsteht. Und es gibt noch vieles, vieles mehr, was wir berichten. Aber das machen wir dann ein andermal. Schönen Dank fürs Zuhören.